Im Kapitel 42 geht es um numerische Methoden in der statistischen Physik. Ein allgemeines Problem, das sich da ergibt, ist immer, dass man den gesamten Phasenraum eigentlich relativ vollständig auskundschaften muss, um vernünftige Erwartungswerte zu bekommen für thermodynamische Größen. Ja, wir haben gesehen, es gibt im Prinzip zwei Klassen von Simulationsmethoden. Das eine sind die Molekulardynamikmethoden und das andere die Monte-Carlo-Methoden. Ja, Monte-Carlo-Methoden sind eigentlich angenehm, weil sie auf allem und nützlich, weil sie das kanonische Ensemble erlauben zu simulieren. Aber sie haben einige Probleme, und zwar diese Probleme kommen hauptsächlich von den Moves her, die da typischerweise gemacht werden. Wir haben ja gesehen, die Moves, die in einem einfachen Monte-Carlo-Schema verwendet werden, sind einfach Random Displacements. Aber das Problem ist jetzt, wenn man also das System deutlich bewegen will, wenn man also, und das will man, wie wir gerade gesagt haben, man will ja versuchen, den gesamten Phasenraum möglichst schnell auszukundschaften, ja, dann sollte man also irgendwie Random Displacements machen mit einer großen Amplitude. Aber leider ist das keine gute Idee, weil wenn man die Atome alle sehr stark bewegt, dann ist es sehr wahrscheinlich zum Beispiel, dass zwei Atome relativ nah zueinander hinkommen. Dann gibt es also diese enorme repulsive Abstoßung und das, auch die Energie, das Potenzial geht nach oben. Und das heißt, so eine Konfiguration wird dann im Metropolis-Schritt der Monte-Carlo-Methode gar nicht mehr akzeptiert. Das heißt also, man muss sehr, sehr viele Moves machen, bis einer mal akzeptiert wird. Muss also sehr, sehr viele Energien berechnen, die dann im Endeffekt nicht verwendet werden. Und das ist natürlich ineffizient. Ja, andererseits natürlich, wenn man die Atome bloß sehr wenig bewegt, dann ist es natürlich klar, dass man sehr, sehr viele Schritte machen muss, um das System wirklich zu verändern und damit wirklich den gesamten Phasenraum auszukundschaften. Es ist übrigens so, dass man typischerweise bei diesen Monte-Carlo-Methoden eben nicht alle Atome gleichzeitig bewegt, eben aus dem Grund, den ich gerade auch schon genannt habe, weil es dann relativ wahrscheinlich ist, dass irgendwelche Energien stark nach oben gehen. Stattdessen bewegt man typischerweise bloß ein einzelnes Elektron, ein einzelnes Atom. Und da sieht man natürlich sofort, dass man da sehr, sehr lange brauchen wird, bis man das System stark verändert. Und auf allem, dass die Monte-Carlo-Simulation natürlich eigentlich immer ineffizienter wird, je größer das System ist. Wenn man, ich glaube, bei einem sehr großen System bloß ein Atom bewegt, ist das natürlich eine relativ kleine Veränderung dann des Gesamtsystems. Ja, andererseits in Molekulardynamik haben wir dieses Problem nicht. So eine Trajektorie, die sozusagen hat ein gewisses Gedächtnis, wenn die mal in eine Richtung geht, dann geht sie typischerweise ein ganzes Stück lang weiter in diese Richtung. Man macht also relativ starke Verschiebungen der Atome. Und zusätzlich hat die auch natürlich noch die Eigenschaft, dass sie bevorzugt in Regionen geht, die energetisch tief sind, und das sind ja auch die Regionen, die wir also die am wichtigsten sind, wenn wir irgendwelche thermodynamischen Erwartungswerte ausrechnen, weil eben dann der Boltzmann-Faktor, nicht wahr, für so eine Region, wo das Potenzial tief ist, weil da der Boltzmann-Faktor eben groß ist. Ja, man würde jetzt also sozusagen die Vorteile von diesen beiden Simulationsmethoden gerne vereinen. Und ja, deshalb gibt es da sehr, sehr viele Vorschläge eben, wie man das machen kann. Eine Möglichkeit ist jetzt, Molekulardynamik zu machen mit sogenannten Thermostaten. Ja, ein Thermostat besteht aus irgendwelchen zusätzlichen Freiheitsgraden, die dem eigentlichen System also Energie entziehen können und auch Energie zuführen können, sodass man also keine exakte Energieerhaltung mehr hat. Und damit ist es natürlich klar, tut man nicht mehr das mikrokanonische Ensemble simulieren mittels so einer Molekulardynamik-Simulation, sondern eben durch eine geeignete Wahl von den Thermostaten versucht man stattdessen eine bestimmte Target-Temperatur zu erreichen und damit dann das kanonische Ensemble zu simulieren. Ja, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eine relativ einfache Möglichkeit, das ist jetzt in die Formel auf Seite 279, ist dann ein sogenannter stochastischer Thermostat, wo man jetzt einfach eine modifizierte Bewegungsgleichung hat. Also die PI-Punkt, der Impuls des i-ten Teilchens, ist jetzt nicht mehr einfach gleich der Kraft, sondern eben der Kraft minus eine Reibungskonstante Gamma mal der Impuls plus dann jetzt noch eine Random Force F plus, die eben fluktuiert, aber die eine Bedingung erfüllen muss, nämlich die Bedingung ganz unten auf der Seite 279, nämlich dass ihre Autokorrelationsfunktion eine Delta-Funktion ist und dass die eben die richtige Amplitude hat von 2 Gamma KBT. Ja, man sieht natürlich in so einem Fall so eine Kraft, die wird sozusagen das Teilchen von Zeit zu Zeit kicken, irgendwie abbremsen oder beschleunigen. Und dann zusätzlich, wenn man hohe Geschwindigkeiten hat, dann werden die natürlich durch diesen Reibungsterm wieder relativ schnell abgebaut. Ja, diese Methode kann man zeigen, die liefert dann tatsächlich jetzt das mikrokanonische Ensemble. Aber es gibt da auch Probleme. Und zwar ist es relativ schwierig, diese Bewegungsgleichung numerisch stabil zu integrieren. Weil wir sehen hier, in so einem Fall wird es schwierig sein, Zeitumkehrbarkeit zum Beispiel zu erhalten. Und ja, aus diesem Grund werden dann auch oft andere Methoden verwendet. Und die nächste Methode, die wir in diesem Zusammenhang beschreiben wollen, sind die sogenannten Nocet-Hoover-Thermostaten. Ja, da modifiziert man jetzt den Hamiltonian, das ist dann die Gleichung 157. Sie sehen jetzt hier die Terme, die man auch in dem sozusagen normalen Hamiltonian findet. Die sind einfach mit schwarzen Buchstaben gekennzeichnet. Und was jetzt neu hinzukommt, ist mit in Blau angezeigt. Ja, wir haben jetzt also hier, sehen wir zwei zusätzliche Variablen, die jetzt S und PS heißen. Und ja, dadurch, nicht wahr, dass wir zusätzliche Freiheitsgrade haben, kann eben Energie in diese zusätzlichen Freiheitsgrade hineinfließen oder auch herauskommen, sodass also die Energieerhaltung eben verletzt ist, für das eigentliche physikalische System, und dann kann man hoffen, dass sich eben stattdessen die kanonische Verteilung einstellt. Ja, es ist auch so, dass jetzt für diesen Hamiltonian gibt es gewisse gewisse Erhaltungsgrößen. Und deshalb stellt sich dann eigentlich oft heraus, dass so ein Nocet-Hoover-Thermostat, dass der noch nicht eigentlich das gewünschte Ergebnis liefert. Und man geht dann über zu sogenannten Ketten. Bevor wir das aber machen, habe ich hier noch auf der Seite 280 jetzt hingeschrieben, die Bewegungsgleichungen, die dann resultieren aus diesem Extended Hamiltonian. Ja, und wir sehen eben auch, wir haben sozusagen immer die normalen Bewegungsgleichungen, aber dann eben noch zusätzliche Terme, die von dem S und PS herkommen. Und natürlich auch das S und PS als solche, beide erfüllen eine Bewegungsgleichung. Ja, jetzt möchte man eigentlich, nicht wahr, als Wärmebad hat man eigentlich gerne irgendwie ein System, das viele Freiheitsgrade hat. Und hier hat man jetzt ja sozusagen bloß eigentlich ein Paar von zusätzlichen Variablen, das S und PS. Und das kann man erreichen jetzt durch eine sogenannte Nocet-Hoover-Chain, also eine Kette von Thermostaten. Ja, die Bewegungsgleichung habe ich dann auch hier gegeben, noch auf der Seite 282. Und wieder wie vorher, also schwarz ist jetzt alles, was wir schon in einem einzelnen Nocet-Hoover-Thermostat hatten. Und was jetzt zusätzlich durch die Kette hinzukommt, das wird jetzt in Blau, ist hier in Blau angedeutet. Ja, wenn man also solch einen Extended Hamiltonian verwendet, darf man nie vergessen, dass also diese Trajektoren, die man generiert, hier überhaupt keine physikalische Bedeutung mehr haben. Das Einzige, was man eben erreichen will mit diesen Methoden, ist, dass man eben eine kanonische Verteilung effizient generieren kann. Ja, es gibt jetzt aber auch noch einen anderen Ansatz, und zwar, der eigentlich recht elegant ist, und zwar, dass man auch eben jetzt versucht, die Vorteile von Monte Carlo und Molekulardynamik sozusagen zu vereinen. Und das sind diese Monte-Carlo-Methoden, die jetzt Molekulardynamik verwenden, um diese Trial-Moves zu machen. Das wird dann auch oft als Hybrid-MC, MD bezeichnet. Ja, was machen wir da? Wir haben ja schon gesehen, wenn wir so einen Move definieren, muss die sogenannte Detailed Balance erfüllt sein. Es muss also genauso wahrscheinlich sein, einen Trial Move von einem Punkt A nach einem Punkt B zu machen, wie eben zurückzugehen von Punkt B zum Punkt A. Ja, aber das ist eben genau erfüllt mittels Molekulardynamik, weil ja, wir wissen, dass eine MD-Trajektorie das Phase-Space-Volume erhält. Das heißt, wenn ich irgendwie um einen kleinen Punkt mit einem bestimmten Volumen herum starte, dann komme ich an. Eben mit der Trajektorie an einem anderen Punkt, aber das Volumen drumherum, nicht wahr, das bleibt erhalten. Das heißt, wenn ich zurückgehe, ist die Wahrscheinlichkeit genauso groß. Ja, was macht man jetzt genau in diesem Hybrid Monte Carlo? Ja, also es ist zunächst formell jetzt mal eine Methode, um also Monte Carlo jetzt zu machen, nicht nur im Konfigurationsraum, sondern eben im gesamten Phasenraum, der also nicht wahr, besteht aus den Atompositionen plus entweder eben den Geschwindigkeiten oder den Impulsen. Ja, haben jetzt noch folgendes Problem. Wenn wir jetzt also diesen Move mit MD machen, dann zumindest im Limes, wo die Schrittgröße sehr klein ist, haben wir Energieerhaltung. Das heißt, wir bewegen uns auf einer Hyperfläche. Und das bedeutet natürlich, dass wir nicht den gesamten Phasenraum auskundschaften können. In Wirklichkeit haben wir natürlich nicht wahr, keine Schrittgröße, die gegen Null tendiert. Wir tun numerisch nicht exakt die analytische Trajektorie generieren, sondern eine leicht verschiedene. Aber trotzdem, diese numerische Trajektorie hat eigentlich dieselbe Eigenschaft und man kann oft zeigen, dass diese numerische Trajektorie eigentlich die analytische Trajektorie von einem sogenannten Shadow Hamiltonian ist. Also einem Hamiltonian, der eben diese numerische Trajektorie liefern würde, wenn man sie analytisch berechnet. Ja, gut, also ich muss jetzt noch um den gesamten Phasenraum auszukundschaften, nicht wahr, muss ich von verschiedenen Hyperflächen, die eben zu bestimmten Energien gehören, in der Lage sein, hin und her zu springen. Deshalb besteht dann so ein Hybrid Monte Carlo Methode besteht aus folgenden Schritten, die jetzt da unten auf der Seite 284 aufgezeichnet sind. Ja, ich fange jetzt an, natürlich mit irgendwelchen Anfangskoordinaten, die einigermaßen vernünftig sein sollten, im Sinne, dass eben zum Beispiel zwei Atome nicht ganz nahe beieinander sein sollten. Und ja, dann kommt der erste Schritt. Ich tue jetzt einen Geschwindigkeitsvektor generieren, der eben Maxwell verteilt ist bei der gewünschten Temperatur. Und da wissen wir, das können wir ja machen mit dem sogenannten Box-Müller-Algorithmus, den wir schon diskutiert haben. Ja, dann, sobald ich jetzt diese Atomkoordinaten habe und den Geschwindigkeitsvektor, kann ich jetzt eben eine kurze MD-Trajektorie starten. Und ich tue da typischerweise sogar relativ große Schrittgrößen wählen, dass ich mich eben mit relativ wenigen Schritten möglichst weit weg entfernen kann von meiner ursprünglichen Ausgangsposition. Ja, dann komme ich also, wenn ich die MD-Trajektorie stoppe, habe ich jetzt also meinen Trial-Move gemacht. Und jetzt kommt natürlich das Metropolis-Acceptance-Rejectance-Kriterium. Und das ist einfach das ganz Übliche. Ich nehme das Minimum von 1 und dem Boltzmann-Faktor, also E hoch minus Delta E geteilt durch Ekin-Target. Ja, jetzt das Delta E in diesem Fall ist die eben Differenz zwischen dem Anfangspunkt und dem Endpunkt von meiner MD-Trajektorie. Und natürlich in dem Fall, wo der Zeitschritt extrem klein wird, habe ich ja Energieerhaltung, da wäre das Delta E wäre also gleich 0. Und das heißt, im Limes von sehr kleinen Zeitschritten würde also jeder Move akzeptiert. Wie ich aber gerade schon gesagt habe, in der Praxis wählt man eher etwas größere Zeitschritte, um mit wenigen eben Schritten weit wegzukommen. Und das heißt, dann kann es auch sein, dass das Delta E mal, dass das hochgeht, die Energie. Und dann wird halt der neue Punkt bloß mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit akzeptiert. Trotzdem ist es so, dass eben typischerweise in diesem Hybrid Monte Carlo die, die Acceptance-Raten relativ hoch sind, was natürlich auch wieder die Methode effizienter macht. Ja, in diesem dieses Delta E übrigens ist jetzt die Summe der potenziellen und kinetischen Energie, weil wir ja, wie gesagt haben, eigentlich den gesamten Phasenraum hier samplen, also auskundschaften. Ja, gut, dann, wenn ich also einen Endpunkt erreicht habe und der wird akzeptiert, dann kann ich jetzt eigentlich die alten Geschwindigkeitsvektoren kann ich wegschmeißen, weil ich im nächsten Schritt fange ich ja wieder an, mittels dem Box-Müller-Algorithmus eben ein neues Set von Geschwindigkeitsvektoren zu generieren, weil ich ja jetzt eigentlich auf eine andere Hyperfläche springen muss, die eben zu einer anderen Energie gehört. Ja, also auf diese Art und Weise kann man eigentlich die Vorteile sowohl von MD als auch MC relativ gut in sich vereinigen. Man kann also ein kanonisches Ensemble generieren und man braucht trotzdem relativ wenig MC-Schritte, weil eben jeder Trial-Step in dieser Variante des MC auf Molekulardynamik basiert, die eben einen ziemlich weit wegbringt von der Anfangskonfiguration. Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich jetzt noch das Problem diskutieren mit den Zeitschritten. Also als wir jetzt bisher immer den Verlet oder auch die verschiedenen Varianten des Verlet-Algorithmus betrachtet haben, haben wir eigentlich immer die Annahme gemacht, dass man eher relativ kleine Zeitschritte wählt, weil ja bloß im Limes von kleinen Zeitschritten sozusagen die numerische Trajektorie halt mehr und mehr der exakten analytischen Trajektorie ähnlich wird. Aber wie wir jetzt gerade gesehen haben, in diesem Zusammenhang mit dem Hybrid-MC möchte man eigentlich gerne ziemlich große Zeitschritte wählen, weil, wie gesagt, exakte Energieerhaltung ist nicht benötigt. Man möchte vielleicht nur, dass die Energie nicht dramatisch variiert, weil dann eben wieder diese Acceptance Rate untergehen würde. Ja, und es ist jetzt so, dass man eigentlich typischerweise erstaunlich große Zeitschritte wählen kann, wie wir dann gleich sehen werden, ungefähr vielleicht 5 Zeitschritte pro Oszillation ist typischerweise ausreichend. Aber wenn man dann versuchen würde, noch größere Zeitschritte zu wählen, wenn man also irgendwie versuchen würde, vielleicht bloß einen einzigen Zeitschritt pro Oszillationsperiode zu verwenden, dann stellt sich raus, dass der Verlet-Algorithmus völlig instabil wird und also dass dann die Methode keinen Sinn mehr machen würde. Ja, das kann man verstehen, das Problem kann man analysieren, dadurch einfach, dass man den standardharmonischen Oszillator betrachtet. Das ist dann also natürlich die erste Gleichung auf der Seite 287, nicht wahr? Masse mal Beschleunigung ist gleich minus k, die Federkonstante mal x. Und wir wissen natürlich auch, da gibt es eine analytische Lösung, nicht wahr? Die aus entweder Sinus oder Cosinus oder eben hier komplexen Exponentialfunktionen besteht. Ja, das Omega 0 in diesem Fall ist jetzt eben die analytische Frequenz dieses harmonischen Oszillators. Ja, wenn man jetzt das numerisch löst und den Standard, also den Position Verlet verwendet, dann bekommt man diese Gleichung auch auf der Seite 287. Und man kann jetzt auch wieder, das ist sozusagen mathematisch gesehen, ist das eine Differenzengleichung, keine Differentialgleichung, eine Differenzengleichung, aber stellt sich heraus, für diese Differenzengleichung kann man denselben Ansatz machen. Man kann also sagen, wieder die Lösung ist eine komplexe Exponentialfunktion mit einer Frequenz Omega, nicht wahr, die jetzt, wie wir gleich sehen werden, eben etwas verschieden ist von der exakten analytischen Frequenz Omega 0. Ja, wenn man dann diesen Ansatz macht und da einsetzt, dann erhält man jetzt diese Gleichung auf Seite 158 und, ja, Entschuldigung, die Gleichung 158 Und ja, was sagt die? Die sagt also, Cosinus von Omega mal Delta T ist gleich 1 minus 1/2 mal Delta T Quadrat mal Omega 0 Quadrat. Ja, Sie erkennen vielleicht, das 1 minus 1/2 Delta T Quadrat Omega 0 Quadrat, das sind einfach die ersten zwei Glieder der einer Taylor-Entwicklung, genau von dieser Funktion Cosinus von Omega 0 mal T. Und damit sehen wir, wenn also der Zeitschritt klein ist, dann sind ja die, nicht wahr, die weiteren Terme mehr oder minder vernachlässigbar. Und das bedeutet, dass also das Omega mehr oder minder gleich ist zu dem Omega 0. Also die numerische Frequenz, die wir erhalten würden, ist mehr oder minder identisch zur analytischen Frequenz. Wenn jetzt aber dieses Delta T sehr, sehr groß wird, so dass wir da praktisch eine Parabel kriegen, dann wird nicht wahr, dann können wir Werte bekommen, die zum Beispiel geringer sind als 1, und dann gibt es natürlich für diese Gleichung keine Lösung mehr. Das heißt, es gibt kein Omega, das eben diese Gleichung erfüllt. Ja, und das bedeutet, dass man einfach eine numerische Instabilität hat und dass das System dann irgendwie sich ganz verrückt verhält. Also das ist was, was man unbedingt vermeiden muss. Ja, wie ich gesagt habe, also hier tritt diese Stabilität jetzt auf, wenn eben Delta T mal Omega größer ist als 2. Wenn man jetzt irgendwelche anderen Potenziale nimmt, dann hat man hier vielleicht statt dem 2 irgendwie einen anderen Faktor. Und wie ich schon gesagt habe, es stellt sich als Regel heraus, dass man schauen sollte, dass dieses Produkt vielleicht irgendwie größer 5 ist, dass man so vielleicht irgendwie so 5 Zeitschritte pro Oszillationsperiode hat. Ja, die nächste numerische Methode, die ich jetzt diskutieren möchte, ist die sogenannte Replica Exchange Monte Carlo Methode. Und ja, die löst folgendes Problem. Sehr oft haben wir eine Potentialenergieoberfläche, die irgendwie zwei tiefenergetische Regionen hat, aber diese beiden tiefenergetischen Regionen werden getrennt durch sehr, sehr hohe Barrieren. Ja, und da ist es klar, dass die Monte-Carlo-Methoden Probleme haben werden, über diese Barriere zu gehen. Das gilt also nicht nur jetzt für die Standard-Monte-Carlo-Methode, das würde eben auch beispielsweise gelten für diese Hybrid-Monte-Carlo-Methode, die wir gerade besprochen haben, also wo die Trial Moves mit MD gemacht werden. Ja, was ist das Problem? Wenn ich also eine Region da überwinden muss, wo die Energie sehr hoch ist, nicht wahr? Dann habe ich ja immer irgendwie diesen Boltzmann-Faktor E hoch minus Beta Delta U. Und jetzt eben, wenn das U sehr groß ist, ist der sehr klein. Das heißt, es ist extrem unwahrscheinlich, dass irgendwelche Moves, die uns in das Gebiet dieser hohen Barriere bringen, dass die akzeptiert werden. Und wenn man eben nie in das Gebiet der Barriere kommt, nicht wahr? Dann wird man auch nicht sozusagen über die Barriere drüber kommen. Und man spricht dann auch manchmal von einer gebrochenen Ergodizität. Also das System kann in einer eigentlich sozusagen in einer endlichen Computerzeit praktisch nicht über diese Barriere drüber kommen. Ja, jetzt ist natürlich, ob das System über die Barriere drüber kommt, hängt natürlich von dem Delta U ab, aber es hängt ja eigentlich in erster Linie von dem Verhältnis ab, nicht wahr? Also das Delta U eigentlich geteilt durch KBT. Wenn also die Barriere sehr hoch ist im Vergleich zu KBT, dann kommt man da sehr schwierig drüber. Ja, und dann kann man natürlich sagen, ja, okay, jetzt mache ich eine Molekulardynamik-Simulation bei einer sehr, sehr hohen Temperatur. Und dann plötzlich natürlich ist dieser Boltzmann-Faktor wesentlich größer. Und dann wird es viel, viel wahrscheinlicher, dass ich da drüber komme. Ja, aber trotzdem, ich will ja typischerweise thermodynamische Erwartungswerte eigentlich samplen bei einer tiefen Temperatur. Wir wissen ja auch in Realität, nicht wahr, so eine chemische Reaktion oder allgemein das Überqueren von einer Barriere ist ja eigentlich ein Rare Event, das bloß relativ selten stattfindet. Und das bedeutet auch in numerischen Simulationen ist halt typischerweise die Temperaturskala, die einen interessiert, ist eine Temperaturskala, die eben das Überqueren dieser Barriere sehr, sehr schwierig machen wird. Ja, jetzt kann man eigentlich diese Idee von dem Replica Exchange Monte Carlo anwenden, wo man jetzt sagt, ja, okay, ich tue mich nicht entscheiden, ob ich die physikalische Temperatur haben will oder eine Temperatur, die groß genug ist, um die Barriere zu überqueren. Ich mache jetzt einfach bei beiden Temperaturen eine Monte Carlo Simulation. Und sozusagen bei der die Art Trajektorien, die ich bei der hohen Temperatur generiere, die erlauben wir über die Barrieren drüber zu kommen. Aber nachher mache ich das eigentliche Sampling, also das Berechnen der thermodynamischen Erwartungswerte, mache ich dann bei der tiefen Temperatur, die mich eigentlich interessiert. Ja, also es stellt sich jetzt heraus, man braucht zwei Replikas sind nicht ausreichend. Wir werden jetzt sehen, man springt in dieser Methode dann hin und her zwischen diesen verschiedenen Replikas. Also diese verschiedenen Replikas sind jetzt einfach sozusagen MC-Trajektorien, die eben bei verschiedenen Temperaturen laufen. Und ja, also wenn wir eine Replika betrachten, ich bin jetzt dann auf der Seite 290, dann tut diese Replika, die ich jetzt K nenne, die tut eben eine Wahrscheinlichkeitsverteilung Rho K generieren, und das ist eben die Boltzmann-Verteilung eben bei dieser bei einer bestimmten Temperatur Beta K, oder also ja, Temperatur, inverse Temperatur Beta K. Ja, dann betrachte ich jetzt eigentlich sozusagen ein größeres System von jetzt Groß M-Replikas. Und diese Replikas sind zunächst mal unabhängig, und ich kann jetzt dann definieren die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eben die Replika 1 sich bei ihrem bestimmten Vektor R1 befindet, Replika 2 beim Vektor R2 etc. Und ja, weil die völlig voneinander unabhängig sind, ist die Wahrscheinlichkeit einfach das Produkt der einzelnen verschiedenen Replikas bei den verschiedenen Temperaturen. Ja, jetzt für dieses Supersystem muss ich jetzt auch noch zusätzliche Moves definieren, wo man jetzt eben dieses Hin- und Herspringen machen kann zwischen zwei Temperaturen. Ja, und das ist dann diese Gleichung 159. Sie sehen, das ist eigentlich wieder im Prinzip unser Standard Metropolis, Acceptance, Reject and Step. Lediglich, dass jetzt hier, okay, dass der Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit etwas komplizierter ist, nicht wahr? Wir haben hier ein Produkt immer von diesen ganzen Rho-Ks. Und ja, im Nenner und Zähler sind die meisten Terme ähnlich, fallen also weg. Es bleibt dann also bloß noch übrig, eigentlich dieses Delta K, K plus 1. Und wenn man das dann ausrechnet, das ist dann die erste Formel auf der Seite 291, dann findet man, dass dieses Delta K, K plus 1 ist also gegeben durch die Differenz der Betas und dann mal der Differenz der Potenziale. Ja, gut, also ich habe jetzt das ist ganz wichtig, diesen zusätzlichen Monte-Carlo-Schritt. Das heißt also, insgesamt werde ich zwei Dinge machen. Also für jede Replika mache ich jetzt eine ganz normale Monte-Carlo-Simulation. Das heißt, ich kann entweder Random Displacements nehmen, oder ich könnte natürlich auch sogar im Prinzip das Hybrid-Monte-Carlo nehmen, was wir gerade besprochen haben. Aber dann, nach einer gewissen Anzahl von Schritten, sozusagen stoppe ich und mache jetzt dieses Swapping, also gemäß dieser Formel 159 bzw. 160. Ja, und dann lasse ich einfach das System weiterlaufen. Und auf diese Art und Weise sehen wir dann, nicht wahr? Das System kann jetzt also immer zu immer höheren Energien gehen. Dann schließlich mit diesen höheren Energien wird es möglich sein, über die Barrieren drüber zu gehen. Und dann auf der anderen Seite von der Barriere sozusagen kann es energetisch wieder oder temperaturmäßig nach unten fallen. Und auf diese Art und Weise wird dann eine Replika, eben die Replika, die bei der tiefsten Temperatur läuft, wird dann eigentlich uns erlauben, die thermodynamischen Erwartungswerte eben, die wir bei dieser tiefen Temperatur ausrechnen wollen, auszurechnen. Und die Replikas, die bei den höheren Temperaturen laufen, die sind dann eigentlich oft in gewisser Weise, werden eigentlich nicht verwendet, im Sinne, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht verwendet wird, um irgendwelche Erwartungswerte auszurechnen. Diese Replikas bei höheren Temperaturen eben, wie gesagt, erlauben uns einfach über die Barrieren drüber zu kommen. Eine andere Methode, die es erlaubt, über hohe Barrieren zu kommen, ist die sogenannte Darting-Methode. Damit ist also die Darting-Methode sozusagen eine Alternative zu diesen Replica-Exchange-Methoden, die wir gerade diskutiert haben. Wir haben ja gesehen, dass in Monte-Carlo-Methoden, dass man sowohl physikalische als auch gewisserweise unphysikalische Moves verwenden kann. Also in gewisser Weise ein Random Displacement ist ja auch schon ein unphysikalischer Move. Und man kann auch sogar noch extremere irgendwie Moves definieren. Man kann zum Beispiel einen Move definieren, wo man auch einfach von einer Stelle auf der Potentialenergieoberfläche zu einer anderen Stelle springt, die weit weg ist und die dann möglicherweise sich hinter einer Barriere befindet. Ja, angedeutet ist das hier in der Figur auf Seite 292. Wir haben hier also, sehen wir eine Oberfläche, die aus sozusagen zwei Tälern besteht. Ein Tal ist ein bisschen tiefer als das andere. Aber wir sehen, die beiden Täler sind durch relativ hohe Berge, hohe Barrieren getrennt. Und wenn man jetzt da eben eine Simulation macht bei einer tiefen Temperatur, wo man sich sozusagen die meiste Zeit im Talboden aufhält, wird es eben nicht möglich sein, da über diese Barriere zu kommen. Ja, aber jetzt kann man eben sagen, ja, ich mache jetzt sozusagen Standard-Moves, die mir es erlauben, hier das Tal auszukundschaften. Und dann von Zeit zu Zeit mache ich jetzt diesen Darting-Move, der es mir erlaubt, über die Barriere drüber zu springen. Ja, was muss ich da machen, um so einen Darting-Move zu definieren? Ich muss zuerst mal eine gewisse Region definieren, also sowas wie eine Art Flugplatz, von dem ich aus wegfliege. Nicht wahr? Man kann also einfach sagen, ja, ich definiere eine bestimmte Region um einen Punkt herum und das ist sozusagen meine Wegspringregion. Dann muss ich natürlich in dem anderen Tal analog auch wieder sozusagen irgendwie den Landeflugplatz definieren oder also eine gewisse Oberfläche, die jetzt die genauso groß sein sollte wie die Oberfläche, von der ich wegspringe im anderen Tal. Und dort lande ich dann eben. Und wenn ich dann dort gelandet bin, dann kann ich wieder meine ganz normalen Standard Monte Carlo Moves machen und zum Beispiel eben diesen anderen Talboden auskundschaften, der jetzt energetisch ein bisschen höher ist. Ja, ist natürlich wieder in dem Fall wichtig, wie gesagt, dass die Tail Balance garantiert ist, also dass die sozusagen die Start- und die Landeflächen, dass die gleich groß sind. Ja, wie schaut es dann also in der Praxis aus, so eine Darting-Methode? Ich mache also wie gesagt eine ganz normale MC-Simulation und dann nach, ich weiß nicht, alle 10 oder 100 Schritte mache ich jetzt diesen Darting-Move, nicht wahr? Und also ich versuche den zu machen. Und jetzt, also wenn sich das System außerhalb von so einem Lande- oder Abflugplatz befindet, dann sage ich sozusagen mein Darting-Vektor, der Vektor, der mich vom Start zum Landeplatz bringt, der ist einfach 0 und die Simulation läuft ganz normal weiter. Dagegen, wenn jetzt mein System innerhalb von so einer Abflugregion ist, dann wähle mir jetzt randomly einen Ankunftsflughafen aus und sozusagen wir tun dann aus also diesem Darting Vector anwenden. Das heißt einfach, das System macht eine Translation, es wird geschiftet von der ursprünglichen Position zu dieser neuen Position jetzt eben in diesem sozusagen in diesem Landeflughafen. Ja, das funktioniert natürlich, habe ich jetzt hier angenommen bei dieser ganzen Diskussion, dass eben sozusagen schon die energetisch tiefen Regionen bekannt sind. Nicht wahr? Wenn die natürlich erst wenn die bekannt sind, dann kann ich sozusagen in diesen energetisch tiefen Regionen diese Abflug- und Landeflughäfen definieren. Also das muss ich vorher wissen, aber das ist Information, die man öfters in der Tat hat. Wenn man natürlich diese Information nicht hat, dann sollte man wahrscheinlich besser die Replica-Exchange-Methode machen, die es ja sozusagen uns dann erlaubt, automatisch diese ganzen energetisch tiefen Regionen zu finden.